die Hölle, das sind die anderen. Sie kennen vielleicht diesen Spruch, der aus einem Theaterstück von Jean-Paul Sartre stammt, Geschlossene Gesellschaft. In diesem Theaterstück geht es um Beziehungen, sehr vertrackte Beziehungen und letztlich um die Frage, was definiert uns oder wie können wir uns selbst erkennen? Sartres These ist, wir erkennen uns aus den Beziehungen, in denen wir uns befinden. Und wehe, diese Beziehungen sind mies. Das bringt uns in höllische Schwierigkeiten. Damit heiße ich Sie himmlisch willkommen zu unserer Ausgabe von Adam Online Audio im März 2008. In unserer heutigen Ausgabe steht das Thema Beziehung im Mittelpunkt. Denn an unseren Beziehungen hängt sich tatsächlich unser Selbstbild auf, die Art und Weise, wie wir uns selber wahrnehmen. Diese Selbstwahrnehmung hat letztlich wieder ganz viele Auswirkungen auf die Möglichkeiten, die wir uns selber zugestehen. Meine Hoffnung für diese Ausgabe ist nicht, dass Ihre Fragen alle beantwortet werden. Ich wäre schon damit zufrieden, wenn Sie sagen würden, hey, diese Frage habe ich mir noch nie gestellt. Ich wünsche Ihnen viele neue Fragen und viel Spaß. Wolfram Soldan ist Arzt und Psychotherapeut und arbeitet heute als Dozent im Bereich klinische Psychologie bei IGNIS. Er ist verheiratet mit Annette und hat 3 Töchter. Mann oder Frau oder was? Der Mann als Beziehungswesen. Während früher bei uns und in anderen Kulturen heute noch Mann und Frau sein, einschließlich stabiler und zugleich auch rigider Rollenzuschreibung, eindeutig geprägt waren, herrscht heute scheinbar grenzenloser Selbstdefinitionsspielraum. Ein biologischer Mann kann sich heutzutage als Mann oder als Frau oder als männerliebender Mann oder als was auch immer selbst definieren. Das offensichtliche postmoderne Orientierungsvakuum wird oft emotional aufgefüllt. Das berühmt-berüchtigte Familienstellen nach Hellinger zum Beispiel hat nicht zuletzt wegen der Identitätsgefühle vermittelnden klaren Platzzuweisungen auch für Männer und Frauen so viel Zulauf. Gott hat uns als Männer und Frauen geschaffen. Und er beruft und liebt uns nicht als ungeschlechtliche oder Zwitterwesen, sondern eben als Männer und Frauen. Was bedeutet das aber für unsere gesunde Identität als Mann oder Frau? Auf der Suche nach einer Antwort stoßen wir auf 4 große Schwierigkeiten. Die erste: Wir sind bereits entstellte Abbilder Gottes. Inwieweit entsprechen wir noch dem ursprünglichen Design Gottes und was ist entstellt? Nicht nur die wenigen Aussagen der ersten beiden Kapitel der Bibel behandeln dieses Thema. Die ganze Bibel setzt sich mit dem gefallenen Zustand des Menschen auseinander und konfrontiert uns immer wieder mit diesen beiden Aspekten. Einerseits göttlichen Ursprungs, nach Gottes Ebenbild geschaffen, andererseits durch das Böse entstellt. Die zweite Schwierigkeit. Die Bedeutung der Humanwissenschaften soll hier zwar nicht in Frage gestellt werden, aber um sie hilfreich zu nutzen, muss man sich ihrer Abhängigkeit von Vorannahmen bewusst sein und diese offenlegen. Das gilt besonders bei Fragestellungen wie unserer. Humanwissenschaften beobachten nicht unbedingt objektiv die Natur des überdies gefallenen Menschen, sondern eben diese Menschen Wissenschaftler sind von bestimmten Denkvoraussetzungen, Vorannahmen und Weltbildern geprägt, die sich auch auf ihre Forschungsergebnisse und Schlussfolgerungen auswirken. Eine dritte Schwierigkeit: Die Bibel ist extrem zurückhaltend mit definitorischen Aussagen, was Mann und Frau sein betrifft. Das hat viele christliche Autoren und Prediger dazu verleitet, mehr klare Definitionen über das Sein und die Rollen von Mann und Frau in die Bibel hineinzulesen, als sie selber hergibt. Und damit wurden Klischees gefördert, statt Wahrheit gefestigt. Die vierte Schwierigkeit: Das Verhältnis zwischen Männern und Frauen ist seit dem Sündenfall geprägt von einem Dschungel an Verletzungen, Ängsten, Misstrauen, Vorurteilen und gegenseitigem Kontrollieren, auch unter Christen. Da jeder als Mann oder Frau davon emotional betroffen ist, auch wenn es sich nicht jeder eingesteht, ist eine gelassene Diskussion und Wahrheitssuche schwierig. Über den Aufbau der biologischen Materie lässt sich gelassener streiten als über den Aufbau der psychischen Struktur von Mann oder Frau, also mir. Wenn wir unsere Identität als Männer und Frauen bilden und sichern, tun wir es hauptsächlich über Anerkennen von Ähnlichkeiten und Unterschieden. Wir fühlen uns aufgrund von Ähnlichkeiten zugehörig zum eigenen Geschlecht und grenzen uns durch Unterschiede vom anderen Geschlecht ab. Am deutlichsten wird dies in der unsicheren Phase der Vorpubertät und Pubertät, wo oft bis hin zur Selbstverbiegung Anpassung getrieben wird, um beim eigenen Geschlecht als zugehörig anzukommen. Andererseits wird über die anderen, also Mädchen bzw. Jungen, spöttisch, abfällig hergezogen, um Unterschiede zu betonen. Da gibt es schöpfungsgemäße Unterschiede zwischen Mann und Frau, sowie entsprechend Ähnlichkeiten unter Männern und Frauen. Nur, welche Unterschiede hat Gott gemacht und welche schaffen wir uns selber als Klischees, um uns in unserer Unsicherheit und Ungeborgenheit Halt zu geben? Lauschen wir doch mal dem Schöpfungsbericht. Da steht in 1. Mose 2, Abvers 18: Und Gott, der Herr, sprach: Nicht gut ist die Entwicklung des Menschen für sich allein. Ich will ihm eine Hilfe machen als sein Gegenüber. Und Gott, der Herr, erbaute die Zelle, welche er aus dem Adam genommen, zu einer Frau, Männern, und brachte sie zu Adam. Da sprach Adam: Dies endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männer nennen, denn vom Manne ist sie genommen. Und dann weiter in Kapitel 4, Vers 1: Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar Kain. Und sie sprach: Ich habe einen Mann geschaffen, erworben, mit dem Herrn. Was auffällt, ist das Strotzen von Beziehungsaspekten. Könnte es sein, dass das Wesen von Sex, von Sexualität, also Geschlechtlichkeit, also Mann und Frau sein, gar nicht zuerst in feststellbaren Ähnlichkeiten und Unterschieden fußt, sondern in lebendigem Einandererkennen in Beziehungen? Möglicherweise sind manche New Age-Anhänger in ihren auf Beziehungserleben abgestellten Selbsterfahrungsritualen, wie etwa dem Erleben männlicher, weiblicher Energien in Männer-Selbsterfahrung, Frauen-Selbsterfahrung, Paar-Selbsterfahrung. Vielleicht sind sie näher an dieser Wahrheit als oft wir Christen, allerdings meist mit spirituellen Beigaben, die aus christlicher Sicht alles andere als gesund sind. Ich glaube, Gott ruft uns heraus, zuerst ihn und dann unter seiner Führung, einander als Männer und Frauen zu suchen und kennenzulernen. So können wir einander als Väter und Mütter, als Brüder und Schwestern und im Besonderen dann als Ehemann und Ehefrau anerkennen. Als Mann erkenne ich mich dabei als Mann in Beziehungen und finde darin meine Identität. Als Sohn Gottes, Mann meiner Frau, Vater meiner Kinder, Sohn meiner Eltern, Bruder meiner Geschwister, als Freund und so weiter. Dabei spielen Ähnlichkeiten und Unterschiede durchaus eine Rolle, aber ihre Rolle wird gerade dadurch gesund, dass sie nicht mehr meine Identitätsfragen dominieren. Anders ausgedrückt, verwurzle ich mein Mannsein in der Liebesbeziehung zu Gott und Mitmenschen, kann ich mit den Unterschieden und Ähnlichkeiten zu spielen anfangen, statt wie bisher zu kämpfen, sie als Schwert, Schild, Mauer und so weiter zu benutzen. In diesem Spielen komme ich der Wahrheit, wie Gott mich als Mann gemeint hat, wohl schneller näher als mit den gewohnten Feststellungen. Weil uns Gott in diese Beziehungen hineinlocken will, hat er es uns wohl so schwer gemacht, uns in Unterschieden und Ähnlichkeiten zu verwurzeln. Zugegeben, sich auf die Beziehungsuniversen, die auf uns warten, gerade als Männer einzulassen, ist schwieriger und riskanter, als sich einzurichten in Floskeln wie »Männer sind vom Mars und Frauen von der Venus« oder »Männer und Frauen sind gleich zu behandeln«. »37 Bücher hat John M. Drescher bisher geschrieben und davon rund ein Dutzend zum Thema Partnerschaft und Familie. Mit seiner Frau Betty lebt er in Pennsylvania in den USA. Der folgende Text stammt aus dem Buch »Wenn ich noch einmal anfangen könnte«. Es ist erschienen im Neufeld Verlag. Übrigens können Sie diesen Beitrag auch nachlesen in der gedruckten Ausgabe von Adam Online, nämlich in Heft Nummer 2. Das finden Sie im Download-Bereich bei adam-online.de. Dort finden Sie übrigens alle bisher erschienenen Hefte zum Download. Ich würde aufhören, für meine Familie zu beten. Bin ich plötzlich gefühllos geworden? Oder habe ich etwa meinen Glauben verloren, dass ich eine solche Behauptung aufstellen kann? Ich will es im Folgenden näher erklären. Als ich damit aufhörte, für meine Frau und meine Kinder zu beten, passierten erstaunliche Dinge. Früher hatte ich beispielsweise oft gebetet, »Bitte Gott, gib doch, dass aus meinem Sohn ein guter Junge wird. Mach doch, dass er sich in dieser und jener Richtung ändert. Schenke ihm mehr Liebe und dass er freundlicher zu den Leuten ist. Hilf ihm, gehorsam zu sein.« Für meine Tochter hatte ich gebetet, dass sie die Liebe von Jesus Christus kennenlernt und als Heranwachsende in der Lage ist, in Beziehungen echte von falscher Liebe zu unterscheiden. Für meine Frau bat ich Gott, dass er ihr Kraft schenken möge für alle Aufgaben in unserem Haus. Ich betete, dass sie genügend Geduld für die Kinder aufbringen möge und dass sie alles schafft, was getan werden muss, damit der Haushalt funktioniert. Ich betete, dass Gott ihr bei ihren vielen Verpflichtungen seine besondere Hilfe zuteil werden lasse. An einem Abend passierte es dann. Ich war allein zu Hause, als mir blitzartig klar wurde, dass ich mit dieser Art des Betens aufhören musste. Es hatte den Anschein, dass meine Gebete kaum etwas bewirkten. Die Kinder schienen heute weniger über liebevolles Verhalten zu wissen als in früheren Jahren. Also hörte ich auf, in dieser Weise für sie zu beten. Mir dämmerte allmählich, wenn meine Kinder mehr über die Liebe Gottes erfahren sollen, muss ich als ihr Vater selbst mehr von dieser Liebe erfahren und sie dann für meine Kinder sichtbar und erfahrbar machen. Wenn sie es lernen sollen, in ihren Beziehungen Liebe zu praktizieren, dann brauche ich Hilfe von Gott, um in meinen eigenen Beziehungen diese Liebe beispielhaft vorzuleben. In der Familie und darüber hinaus. Darum betete ich: Gott, hilf mir, liebevoll und freundlich zu sein, so wie du es zu mir bist. Ich hörte damit auf, in einer gewissen Art für meine Frau zu beten, als ich erkannte, dass es nicht meine Aufgabe ist, sie besser zu machen, sondern glücklicher. Mir wurde klar, dass ich nicht dafür beten sollte, dass Gott ihr hilft, ihre Arbeit zu schaffen, sondern dafür beten, dass Gott mir die Augen öffnet, wo ich ihr etwas abnehmen kann. Also betete ich: Mach mich zu einem brauchbareren und glücklichen Ehemann. Schon bald merkte ich, dass ich es war, der diesbezüglich auf eine Extraportion der Hilfe Gottes angewiesen war. Dieser Abend war so etwas wie ein Wendepunkt für mich. Eine neue Atmosphäre der Liebe schien das Haus zu durchziehen und sogar das Auto, wenn wir zusammen irgendwo hinfuhren. Die Kinder wirkten auf einmal viel zugänglicher. Und all das passierte, als ich damit aufhörte, für sie zu beten und stattdessen Gott bat, meine Einstellung zu ihnen zu verändern. Es geschah, als ich ihn bat, mir zu helfen, sie nicht zu verletzen und Beziehungen nicht zu zerstören. Die Veränderung trat ein, als ich Gott versprach, alles in meiner Kraft Stehende zu tun, um meine Frau und meine Kinder glücklich zu machen. Als ich Gott darum bat, mich zu verändern, statt der anderen, kamen die Dinge in Bewegung. Nein, selbstverständlich war nicht alles gleich in Butter. Oft genug habe ich noch versagt und es tat mir hinterher leid. Aber ich habe erfahren, dass mich meine Familie trotz meiner Fehler liebt. Natürlich bete ich auch noch. Meine Frau und meine Kinder kommen darin sogar häufiger vor als früher. Aber heute hat der Dank für jedes einzelne Familienmitglied den Vorrang in meinen Gebeten. Mein Leben hat eine ganz neue Dimension bekommen, als ich damit aufhörte, Gott darum zu bitten, andere zu verändern, und stattdessen betete: Gott möge mich verändern. Wenn ich also den Eindruck habe, jemand müsse sich ändern, muss ich um Veränderung für mich selbst bitten. Es ist nicht meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass andere sich positiv verändern. Das ist allein Gottes Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, andere glücklich zu machen. Der folgende Beitrag erschien in der Reihe Eva Online und stammt aus der Feder von Frauke Bielefeld. Wow, eine Frau!
Was hat Gott sich nur dabei gedacht, als er die Menschheit in zwei Geschlechtern machte? Hätte er uns nicht viele Probleme ersparen können, wenn er es bei einer Sorte Menschen belassen hätte? Keine Missverständnisse mehr, keine Partnerschaftsbücher oder Therapien mehr nötig, keine Frauenhäuser, geschweige denn Freudenhäuser. Das Problem mit der Fortpflanzung hätte sich doch sicher auch irgendwie anders lösen lassen können. Ich staune, wie tief Gottes Gedanken gehen können. Seine Konzeption der beiden Geschlechter war eigentlich als Quelle von Gemeinschaft und Ergänzung gedacht, wie der Bericht von Adam und Eva zeigt. Als der erste Mensch fertiggestellt war, ist es Gott, der sagt: Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. und baut als nächstes keinen guten Freund oder einen Sohn, sondern eine Frau als seine passende Gefährtin oder hilfreiches Gegenüber, wie wir auf den ersten Seiten der Bibel nachlesen können. Ist Ihnen einmal aufgefallen, wie der erste Mann auf die erste Frau reagiert hat? Sah er in ihr eine Bedrohung erwachsen, vor der er sich in Acht nehmen musste, um sich nicht die Butter vom Brot nehmen zu lassen? War er von ihr derart visuell angezogen, dass sich als erstes sein Körperteil unterhalb des Bauchnabels meldete und er mit ihr hinter den nächsten Busch wollte? Hat er sie überhaupt als seinesgleichen erkannt, anerkannt? Oder sah er in ihr ein Objekt, das seine Harmonie mit dem Schöpfer über ihn und den Tieren und ihm störte, bestenfalls verwendbar als Mutter für seine Kinder? Nein, Adam reagiert völlig begeistert. Endlich jemand wie ich! Der hebräische Originaltext verrät, dass er hier sogar in Poesie ausbricht. Das erste kleine Stückchen Lyrik in der Bibel ist der Jubelruf eines Mannes über die Frau. Adam steht nicht in der Ecke herum und wartet ab, was das wohl wird, nach dem Motto, soll sie doch den ersten Schritt machen, sondern erkennt sein Glück und geht auf die Frau zu. Er freut sich über sie und nimmt sie an. Er erkennt in der Frau das Gegenüber, das Gott angekündigt hatte. Was er in den Tieren nicht finden konnte, auch nicht in den Hunden oder Pferden oder Katzen, sieht er auf Anhieb in ihr. Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. So übersetzt es Luther. Was so viel bedeutet wie, wir sind verwandt, wir sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Hier ist nichts zu spüren von der Fremdheit, mit der sich Männer und Frauen heute oft gegenüberstehen. Kein, von welchem Stern kommt die denn? Oder Männer und Frauen passen einfach nicht zueinander. Adam zieht eine bemerkenswerte Konsequenz. Wir sind aus dem gleichen Stoff, also gehören wir zusammen. So umschreibt die Hoffnung für alle Bibel treffend, was sich in der klassischen Luther-Übersetzung so anhört. Man wird sie Männer nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Im Hebräischen findet sich hier ein kleines Wortspiel, denn die normalen Ausdrücke für Frau und Mann sind fast identisch. Ähnlich wie im Englischen, man and woman. In seiner typischen sachlichen Distanz zu seiner Umwelt benennt er die Frau, wie er es auch mit den Tieren getan hatte. Doch in diesem ersten Namen Frau zeigt er schon, dass dieses neue Wesen auf einer Stufe mit ihm steht und zu ihm gehört. Ich wünsche uns, dass wir uns als Männer und Frauen so sehen können, als willkommene Ergänzung. Gott machte dem Adam die Eva, damit beide gemeinsam die Aufgaben in dieser Welt bewältigen konnten. Mann und Frau sollen aneinander Ergänzung, Nähe und Trost finden. Auch heute.
Im Englischen gibt es das Wort Pole, das kann sowohl Pfosten heißen als auch Pol. Finde ich ein ganz interessantes Bild. Stellen Sie sich mal zwei Pfosten vor, den Mann und die Frau, und Sie würden gern Wäsche aufhängen. Ein Pfosten allein hilft Ihnen überhaupt nichts. Aber mit zwei Pfosten können Sie herrlich eine Leine dazwischen spannen und ganz viele Dinge damit machen. Gott hat das Menschsein zwischen diesen beiden Polen aufgehängt. Einem männlichen und einem weiblichen Pol. Das sorgt für Spannung und Spannung sorgt immer für Dynamik und Bewegung. Und ich glaube, das ist es, was Gott sich gedacht hat, als er gesagt hat, ich will den Menschen nach meinem Bilde erschaffen. Nichts Statisches, was sehr Dynamisches. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören bei unserer heutigen Ausgabe von Adam Online Audio. Ich möchte Sie bitten, Ihre Gedanken, Anregungen, Ideen an uns zu mailen an podcast@adam-online.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ein Mann und seine ständig nörgelnde Frau fahren in den Urlaub nach Jerusalem. Während sie in Jerusalem unterwegs sind, stirbt die Frau. Der Bestattungsunternehmer sagt zum Ehemann: Sie haben zwei Möglichkeiten. Sie können Ihre Frau für 5.000 Euro nach Hause transportieren lassen. Sie können sie aber auch hier im Heiligen Land begraben lassen. Das kostet sie 150 Euro. Der Mann denkt drüber nach und sagt ihm dann: Ich möchte sie gern nach Hause transportiert haben. Der Bestattungsunternehmer schaut ungläubig und fragt: Ich verstehe das nicht. Warum geben Sie 5.000 Euro aus, um Ihre Frau nach Hause zu transportieren, wo es doch so wundervoll wäre, wenn sie hier begraben wäre und Sie auch nur 150 Euro ausgeben müssten? Der Mann erwidert: Wissen Sie, vor langer Zeit ist hier ein Mann gestorben und wurde auch hier begraben. Und 3 Tage später ist er von den Toten auferstanden. Das Risiko kann ich einfach nicht eingehen.